Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 21 und 22 der 30. Sure, der Sure Rum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العلي
Und nun zur Übersetzung der Verse. Auch in ihnen wird auf einige der zahllosen Zeichen für die göttliche Allmacht und Weisheit hingewiesen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen eurer Art für euch erschuf, auf dass ihr an ihrer Seite zur Ruhe findet. Und Liebe und Freundlichkeit gab er euch füreinander. In all dem sind Zeichen für die Nachdenkenden. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde und die Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Alles Zeichen für die Erkennenden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 7. Februar 2022, gleich dem 18. Bahman 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Rolle der Islamischen Revolution Irans bei der Bildung islamischer Bewegungen in der Region. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Aufhebung der US-Sanktionen. Irans rote Linie bei Wiener Gesprächen. Israel und USA streiten sich über Iran-Deal. Washington sagt, es ist in unserem Interesse. Iran stellt den Redelsführer der in den USA ansässigen Terrorgruppe vor Gericht. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Aufhebung der US-Sanktionen, Irans rote Linie bei Wiener Gesprächen. Iran nennt die vollständige Aufhebung der US-Sanktionen seine rote Linie während der Verhandlungen mit den verbleibenden Unterzeichnern des Abkommens von 2015 in der österreichischen Hauptstadt Wien und fordert Washington auf, den Gesprächen Substanz zu verleihen, um sofort eine Einigung zu erzielen. Bei einer Pressekonferenz am Montag sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Radibzadeh, Teheran erwarte, dass die anderen Seiten der Gespräche, insbesondere Washington, die notwendigen Entscheidungen treffen, bevor sie am Dienstag nach Wien zurückkehren, um die Gespräche wieder aufzunehmen. Er fügte hinzu, wir hoffen, dass das, was sich nach positiven Bemerkungen anhört, zu praktischen Verpflichtungen wird. Khatibzadeh sagte weiter, dabei sei im Feld der Vereinigten Staaten, da Iran und die JCPOA Teilnehmer in dem Jahr, in dem sie im JCPOA blieben, harte Entscheidungen trafen und das Abkommen überleben ließen. US-Funktionäre müssen wissen, dass sie die Kosten ihrer destruktiven und falschen Entscheidungen, darunter ihres rechtswidrigen Rückzugs aus dem JCPOA, nicht dem iranischen Volk aufbürden können. Sie müssen das Vertrauen der iranischen Nation gewinnen und von ihrem bisherigen Weg zurückkehren. Wir warten darauf, eine solche Verhaltensänderung in Wien zu sehen, fügte Radibzadeh hinzu. Israel und USA streiten sich über Iran-Deal. Washington sagt, es ist in unserem Interesse. Grundlegende Meinungsverschiedenheiten sind zwischen den Vereinigten Staaten und ihrem wichtigsten Verbündeten, dem israelischen Regime, über diplomatische Bemühungen zur Wiederbelebung des Iran-Abkommens wieder aufgetaucht, wobei letzteres die Iran-Politik Washingtons offen als irrtümlich und sicherheitsschädlich angreift. Israels nationaler Sicherheitsberater Eyal Hulata sagte dem israelischen Kabinett, Tel Aviv bereite sich auf ein Szenario vor, in dem die Gespräche zwischen Iran und den 5 verbleibenden Mitgliedern des Abkommens von 2015 in der österreichischen Hauptstadt Wien zu einem neuen Abkommen führen könnten, dass Israels Interessen nicht diene. zitierte Axios vier Minister, die an dem Treffen teilnahmen. Er sagte auch, dass sich das israelische Regime auf ein Szenario vorbereite, in dem keine Einigung erzielt wird und das iranische Atomprogramm ohne Einschränkungen fortgesetzt wird. An der Spitze des Treffens sagte der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett ebenfalls, dass ein Abkommen mit Iran gemäß den in Wien ausgehandelten Bedingungen Israels Fähigkeit untergraben werde, Teherans Nuklearprogramm entgegenzuwirken, berichtete Axios. Später am Tag führten Bennett und Biden ein Telefonat, bei dem sie die Wiener Gespräche besprachen. Das Telefonat konnte Washington offenbar nicht davon überzeugen, sich in dieser Frage auf die Seite von Tel Aviv zu stellen, da der US-Sondergesandte für Iran Robert Malley am Sonntagabend sagte, dass Präsident Joe Biden immer noch will, dass wir in Wien verhandeln. Bennett hat offen angekündigt, dass ein wiederbelebter JCPOA für Israel nicht akzeptabel sein wird. Selbst wenn ein Abkommen unterzeichnet wird, wird es uns nicht die Hände binden, sagte er kürzlich. Iran stellt den Redelsführer der in den USA ansässigen Terrorgruppe vor Gericht. Der Anführer einer in den USA ansässigen Terrorgruppe, die beschuldigt wird, Terroranschläge und konterrevolutionäre Operationen gegen Iran begangen zu haben, ist in Teheran vor Gericht gestellt worden. Die offizielle iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete am Sonntag unter Berufung auf das Medienzentrum der Justiz, dass der Prozess gegen Jamshid Shammahd, dem Redelsführer der Terrororganisation Tondar, in Teheran stattfand. Das iranische Geheimdienstministerium gab in einer Erklärung im August 2020 bekannt, dass es den terroristischen Redelsführer festgenommen habe, der von den USA aus bewaffnete Operationen und Sabotageakte in Iran geleitet habe. Bei seiner Festnahme gab Shammahd zu, 2008 Sprengstoff für einen Angriff auf ein religiöses Gemeindezentrum in der südiranischen Stadt Shiraz in der Provinz Fars bereitgestellt zu haben, bei dem 14 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sagte am Sonntag in einer Ansprache vor Gericht, dass Shammahd beabsichtigte, 23 Terroranschläge zu verüben, aber nur in 5 Fällen erfolgreich war und in 18 anderen gescheitert sei. Während der Plenarsitzung sagte Hassani Etemad, amerikanische Amtsträger hätten den Angeklagten nach der Explosion in Shiraz kontaktiert. Shammahd habe zugegeben, mit 9 Mitgliedern des FBI und der CIA in Kontakt zu stehen, deren letztes Treffen im Januar 2020 stattfand. Palästinenser loben Aussetzung der Debatte über Beobachterstatus Israels durch Afrikanische Union. Palästinensische Widerstandsgruppen haben die Afrikanische Union, AU, dafür gewürdigt, dass sie eine Debatte darüber ausgesetzt hat, ob Israel einen Beobachterstatus beim Kontinentalgremium erhalten soll. Ahmad al-Mudallal, ein hochrangiger Amtsträger der palästinensisch-islamischen Dschihad-Bewegung, sagte, es wurde erwartet, dass der 55-köpfige Block während seines Gipfels in Äthiopien die Ablehnung der Aufnahme des zionistischen Regimes in die Afrikanische Union zum Ausdruck bringt. Am Sonntag unterbrach die Afrikanische Union einstimmig eine Debatte darüber, ob die Akkreditierung Israels zurückgezogen werden sollte, und beschloss, einen Ausschuss zu bilden, dem Südafrika und Algerien angehören werden, die die Akkreditierung Israels ablehnen, sowie Ruanda und die Demokratische Republik Kongo, die dies unterstützten. Mudallal äußerte die Hoffnung, dass afrikanische Länder die Palästinenser in ihrem Kampf und Widerstand gegen Israel unterstützen würden, indem sie die Verbindungen zum Besatzungsregime abbrechen. Er fügte hinzu, das israelische Regime wird den Reichtum des dunklen Kontinents plündern, seine strategischen Wasserstraßen kontrollieren und Konflikte zwischen afrikanischen Ländern provozieren. Auch Hazem Rasim, ein Sprecher der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, begrüße die Entscheidung der Afrikanischen Union. Rasim forderte die AU-Kommission auf, sich an die Werte und Prinzipien der panafrikanischen Organisation zu halten, die Besatzung und Rassendiskriminierung ablehnt und das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung verteidigt. Irakische Widerstandsgruppe warnt die Türkei vor Truppenabzug, bevor es zu spät ist. Die irakische Antiterrorgruppe Qatar-i Hezbollah, die Teil der Volksmobilmachungseinheiten oder Hashdar Shaabi ist, hat die jüngsten türkischen Militärschläge auf die halbautonome Region Kurdistan angeprangert und die Regierung von Ankara aufgefordert, seine Truppen aus dem arabischen Land abzuziehen, bevor es zu spät ist. Qatar-i Hezbollah forderte in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung, dass die türkischen Funktionsträger die wiederholten Verletzungen der Souveränität des Irak und die tödlichen Überfälle auf einfache Menschen einstellen und die türkischen Streitkräfte vollständig vom irakischen Boden abziehen sollen. Unsere Geduld ist am Ende. Die Missachtung des Todes unserer Landsleute und die Verletzung der staatlichen Souveränität brachten das Fass zum Überlaufen, heißt es in der Erklärung. Die irakische Nation, die den Mythos über die US-Streitkräfte als das mächtigste Militär der Welt zerstreut und sie der Demütigung unterworfen hat, kann sie auch erniedrigen. Daher wird ihnen empfohlen, ihre Truppen abzuziehen, bevor es zu spät ist, warnte Kataib Hezbollah Ankara. Sirwan Barzani, ein Kommandeur der kurdischen Peshmerga-Streitkräfte, sagte, dass türkische Luftangriffe am 1. Februar auf die Umgebung des Flüchtlingslagers Mahmur und eine Basis der militanten Gruppe der Arbeiterpartei Kurdistans PKK auf dem Berg Karachur abzielten und Opfer und materielle Schäden forderten. Russland nennt US-Bewertung einer möglichen Invasion in der Ukraine Wahnsinn und Panikmache. Russland hat eine Einschätzung des US-Geheimdienstes über eine mögliche Invasion in der Ukraine als Wahnsinn und Panikmache bezeichnet, während die Biden-Regierung Truppen nach Osteuropa entsendet, um dort die militärische Aufrüstung der NATO zu verstärken. Verantwortliche der Biden-Regierung behaupteten, Russland habe 110.000 Soldaten entlang seiner Grenze zur Ukraine versammelt und bereite sich auf eine groß angelegte Invasion des Landes vor. Russlands stellvertretender Botschafter bei den Vereinten Nationen, Dmitri Polyansky, nannte die US-Einschätzung Wahnsinn und Panikmache. Wahnsinn und Panikmache gehen weiter. Was wäre, wenn wir sagen würden, dass die USA London in einer Woche erobern und 300.000 zivile Todesopfer fordern könnten? All dies basiert auf unseren Geheimdienstquellen, die wir nicht offenlegen werden. Würde es sich für Amerikaner und Briten richtig anfühlen? Für Russen und Ukrainer ist es genauso falsch, schrieb Polyansky auf Twitter. Der russische Präsident Wladimir Putin warf den USA und ihren Verbündeten vor, absichtlich ein Szenario zu entwerfen, um Moskau in einen Krieg um die Ukraine zu locken. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 5 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 2 Grad, Shiraz 2 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe in Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Wir setzen unsere Kurzexegese bei den Versen 19 bis 23 der Sure 53, Sure Najm, fort. Sie lauten:
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
Was meint ihr wohl zu Al-Lat und Al-Uzza und auch zu Manat, dieser anderen, der dritten? Ist denn für euch das, was männlich ist, und für ihn das, was weiblich ist, bestimmt, während ihr keine Töchter wollt? Das wäre dann eine ungerechte Verteilung. Diese Götzen sind nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah aber keine Ermächtigung und keinen Beweis für ihre Rechtmäßigkeit herabgesandt hat. Sie, die Götzendiener, folgen nur Vermutungen und dem, wozu sie selbst neigen, obwohl doch von ihrem Herrn die Rechtleitung zu ihnen gekommen ist. Diese Verse fordern die wichtigsten Überzeugungen der Götzendiener von Mekka heraus. Gott wirft diesen vor. Auf der einen Seite denkt ihr, dass diese Götter die Abbilder von Engeln sind und betet sie an, und auf der anderen Seite denkt ihr, die Engel seien Töchter Gottes und erwartet, dass sie für euch Fürbitte bei Gott einlegen. Aber erstens hat Gott keine Kinder und sind die Engel nicht die Kinder Gottes, und zweitens sind die Engel nicht wie die Menschen männlich oder weiblich. Außerdem betrachtet ihr Töchter als Schande und seid sogar bereit, sie bei lebendigem Leibe unter der Erde zu verscharren. Wie könnt ihr dann die Engel als Töchter Gottes betrachten und Gott zuschreiben? Könnt ihr einen Beweis für eure Behauptung vorlegen? Oder ist es ein Aberglauben, dem ihr anheimgefallen seid und den euch eure Väter und Vorväter eingeredet haben, wobei ihr ihn blind übernommen habt? Wenn ihr nach wahrer Gotteskunde strebt, so hat er doch den letzten seiner Propheten mit dem Koran zu euch gesandt und euch den rechten Weg gezeigt, damit ihr nicht im Irrweg verfallt. Erkennbar ist Folgendes. Erstens, die Götzendiener glaubten an Gott, aber sie vermischten ihren Glauben mit dem Aberglauben, die steinernen Götzer seien Abbilder der Töchter Gottes und beteten diese Götzen an. Zweitens, es ist ein deutliches Unrecht, Töchter gegenüber Söhnen zu benachteiligen und die einen über die anderen zu stellen. Drittens, die Überzeugungen und Sitten der Vorfahren wirken sich erheblich auf die Kultur der nachfolgenden Generationen aus. Daher trägt die blinde Übernahme deren Ansichten und Nachahmung deren falschen Bräuche auch erheblich zur Verbreitung von Aberglauben in den menschlichen Gesellschaften bei. Viertens, haltlose Vermutungen und die Befolgung der Neigungen des Ichs führen viele Menschen auf den Irrweg und zur Abwendung von der göttlichen Rechtleitung. Die anschließenden Verse 24 bis 26 der Sure Najm lauten:
Am lil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal-ula wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda.
Oder soll etwa der Mensch haben, was immer er sich wünscht, aber Allah gehört das Jenseits und das Diesseits. Und wie viele Engel gibt es in den Himmeln, deren Fürsprache jedoch nichts nützt, außer nachdem Allah es erlaubt hat, wem er will und wer sein Wohlgefallen findet. Die Götzendiener beteten die Engel an, weil sie auf deren Fürsprache hofften. Aber eine solche Hoffnung wird sich wie viele andere haltlose Wünsche niemals erfüllen. Denn das Diesseits und Jenseits richten sich nicht nach den Erwartungen und Wünschen der Menschen, sondern es wird vom göttlichen Willen verwaltet. Natürlich ist Zukunftshoffnung ein guter Ansporn für den Menschen. Sie veranlasst ihn zur Aktivität und verhilft ihm zur Weiterentwicklung. Ohne Hoffnung würde niemand mehr sich anstrengen und einen Schritt tun, um im Leben weiterzukommen. Allerdings müssen sich die Hoffnungen und Wünsche des Menschen im Rahmen seiner Möglichkeiten, Fähigkeiten und Kapazität bewegen, denn anderenfalls sind es nur Illusionen. Die obige Stelle in der Sure Najm, der Sure 53, ist ein Hinweis auf illusionäre, haltlose Wünsche, welche weder vom Verstand und der Logik noch von der göttlichen Offenbarung akzeptiert werden. Durch Abkehr von solchen unrealistischen und unlogischen Wünschen öffnet sich der Weg für ein Weiterkommen des Menschen und der menschlichen Gesellschaft. Wir sehen, erstens, die Abkehr von der Vernunft und der Offenbarung, die der Menschheit den Weg der Rechtleitung und zum wahren Wohl zeigen, und die Hoffnung auf illusionäre Wünsche hält den Menschen vom Wachstum und der Vervollkommnung und vom Empfang der göttlichen Gnade im Diesseits und im Jenseits ab. Zweitens, wir müssen unsere Wünsche mit dem Wunsch und Willen Gottes in Einklang bringen, damit wir an das gewünschte Resultat gelangen. Wir müssen dies tun, anstatt zu hoffen, dass sich der weise Wille Gottes nach dem richtet, was wir wollen und wünschen. Drittens, wenn Gott nahestehende Engel ohne seine Erlaubnis keine Fürbitte einlegen dürfen, was können wir uns dann von leblosen, unfähigen Dingen wie Götzen erhoffen? Hier nun noch der Inhalt der Verse 26 bis 30 der Sure 53.
Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a fa'arid 'amman tawalla 'an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dhalika mablaghuhum min al-'ilm إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
Diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, benennen die Engel für wahr mit Namen, wie weibliche Wesen benannt werden. Sie haben jedoch kein Wissen hierüber. Sie folgen nur Vermutungen. Die Vermutungen nützen aber dem Menschen nichts gegenüber der Wahrheit. Lass nun ab von jemandem, der sich von unserer Ermahnung abkehrt und nur das diesseitige Leben will. Das ist ihr erreichter Wissensstand. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Wir sagten bereits, dass die Götzendiener von Mekka Gott als den Schöpfer der Welt anerkannten, aber nicht an den jüngsten Tag und die Strafe und Belohnung in der Welt nach dem Tod glaubten. Dies geht auch aus dem obigen Vers 27 hervor, in dem es heißt, dass diejenigen, die Gott die Engel als Töchter zuweisen und ihnen weibliche Namen geben und aufgrund dieses Aberglaubens Götzendienst betreiben, nicht an das Jenseits glauben. Sie fürchten sich daher nicht vor den Folgen ihres Tuns. Im Vers 28 wird daraufhin auf eine wichtige negative Erscheinung in der menschlichen Gesellschaft hingewiesen, nämlich, dass viele sich bei ihren Ansichten über Gott und die Rückkehr zu ihm nur auf Vermutungen stützen. Unterdessen muss der Mensch in solchen Dingen zu Wissen und Gewissheit gelangen, damit er sich sicher wird, dass das, an was er glaubt, auch stimmt. Menschen, die den Ursprung der Welt kennen wollen, wenden sich in dieser Angelegenheit an die Aussagen der Propheten Gottes und nützen deren Rechtleitung. Aber andere kennen von der Wahrheit nur so viel, wie es das Diesseits und seine Freuden und Vorzüge betrifft. Lassen Sie uns noch Folgendes anmerken. Erstens, wenn man sich in alltäglichen, weniger wichtigen Angelegenheiten nach Vermutungen richtet, so hat dies vielleicht keinen so großen Schaden zur Folge oder lässt sich wieder gut machen. Aber bei Orientierung nach Vermutungen in Glaubensfragen handelt sich der Mensch einen großen Schaden ein, der nicht wieder gut zu machen ist. Denn der Mensch lebt nicht zweimal auf Erden. Zweitens, wenn wir andere recht leiten und zu Gott einladen wollen, sollten wir uns an diejenigen wenden, die die Wahrheit kennen möchten und nicht solche, die sich weigern, an Gott zu denken und Augen und Ohren vor der Wahrheit verschließen. Drittens. Die Liebe zum Leben ist einer der Ursachen, Gott und die Auferstehung von den Toten zu vergessen. Es ist nicht verwerflich, die natürlichen Freuden des Lebens zu nützen, wenn dies auf eine vernünftige und korrekte Weise geschieht. Aber eine maßlose und anormale Liebe zum Leben ist tadelnswert und schädlich.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel »Die Rolle der Islamischen Revolution Irans bei der Bildung islamischer Bewegungen in der Region«. Weiterhin guten Empfang.
Das 20. Jahrhundert war erst 13 Jahre alt, als es den Menschen den Ersten Weltkrieg brachte. Viele Länder waren freiwillig oder unfreiwillig an diesem Krieg beteiligt. Das Ergebnis dieses Krieges war für die islamische Welt der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches und der Beginn der Kolonialisierung islamischer Länder. Im Vers 25 der Sure 57 Al-Hadid, das Eisen, heißt es: Wahrlich, wir sandten unsere Propheten mit Zeichen und Wundern, und mit ihnen sandten wir das Buch und das Maß der Gerechtigkeit herab, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten können. Wir begrüßen Sie, verehrte Damen und Herren, und alle Freunde der Gerechtigkeit. Heute werden wir anlässlich des 43. Jahrestages des Sieges der Islamischen Revolution in Iran gemeinsam einen Blick in die Geschichte werfen. Das 20. Jahrhundert war von Krieg, Machtstreben und der Vorherrschaft einiger Länder und Regierungen der Welt gezeichnet. Schon 13 Jahre nach Beginn dieses ereignisreichen Jahrhunderts erlebte die Welt den Ersten Weltkrieg. Viele Länder waren freiwillig oder unfreiwillig an diesem Krieg beteiligt, dessen Ergebnis für die islamische Welt der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches und der Beginn der Kolonialisierung islamischer Länder war. Die verschiedenen Teile des Osmanischen Reiches, die bisher unter der Tyrannei und Willkür der Sultane gelitten hatten, wurden wiederum einer neuen Unterdrückung ausgesetzt, in kleine Länder aufgeteilt und zwischen den siegreichen Seiten des Krieges, darunter Großbritannien und Frankreich, aufgeteilt. Diese beiden Länder, die die Wiederherstellung eines einheitlichen islamischen Staates befürchteten, gaben diesen kleinen Ländern zwar anscheinend politische Autorität, setzten jedoch Vasallen ein, um ihre eigene Politik und ihre eigenen Interessen in diesen Ländern zu verfolgen. Wirtschaftlich und kulturell gesehen haben sie ihre Interventionen in diesen kleinen Ländern und ihre Herrschaft über sie bis heute aufrechterhalten. Dabei wurde Ägypten als wichtiges Land mit strategischer Position in der Region von den Briten kolonisiert. In denselben Jahren gab die britische Regierung die Balfour-Erklärung heraus und ebnete damit den Weg für die zionistische Invasion in Palästina. Obwohl Iran zu Beginn und bei der Ausweitung des Ersten Weltkrieges keine Rolle spielte, wurde es aufgrund seiner geografischen Lage und natürlich aufgrund der Inkompetenz seiner Herrscher, Schah, zu einem Ort für russische und britische Truppen, so dass zu Ende des Krieges fast das gesamte Gebiet Irans von Großbritannien besetzt war. Gut 20 Jahre später begann der Zweite Weltkrieg. Der Krieg, der 6 Jahre dauerte und zum Aufstieg der Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion zu zwei Supermächten in der Welt führte. Den muslimischen Ländern wurde erneut Hungersnöte, Krankheiten, Plünderungen und Kolonialismus zuteil. Mit der Anwesenheit von Fremden auf dem Territorium islamischer Länder und deren Versuchen, diese Länder zu kontrollieren, entstanden in den islamischen Ländern Bewegungen und Organisationen, die versuchten, einen Weg zur Erlösung für ihre Völker zu finden. Dabei stützten sie sich auf Philosophien und Lehren wie den Marxismus, Sozialismus, Liberalismus und andere materialistische Ismen. Einige dieser Bewegungen vergaßen völlig ihre islamische Identität und sahen die Lösung ihrer Probleme darin, in die Arme des Westens und der westlichen Kultur zu flüchten. Andere versuchten, eine akzeptable Verschmelzung zwischen dem Islam und den westlichen Systemen zu schaffen. Es gab jedoch auch noch diejenigen unter den Schiiten und sunnitischen Gelehrten, die versuchten, zu den ursprünglichen islamischen Lehren zurückzukehren. Thank you. In den islamischen Ländern traten viele Reformer verschiedener Spektren auf, von denen Sayyid Jamaluddin Asadabadi als der wichtigste betrachtet werden kann. Er studierte an islamischen Schulen in Iran und im Irak und verbrachte sein ganzes Leben damit, islamische Länder zu bereisen. Sayyid Jamaluddin hat stets versucht, die Muslime über die Gefahren einer kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Vorherrschaft des Westens zu belehren. In Afghanistan gab er Zeitungen und Zeitschriften heraus und schrieb religiöse und historische Bücher. In Indien kämpfte er gegen materialistische Denkrichtungen und wahhabitische Tendenzen. Und schließlich gelang es ihm, in Ägypten eine Partei zu gründen, die bald beträchtlichen Einfluss im ganzen Volk erlangte und die Kolonialisten so sehr erschreckte, dass er aus Ägypten ausgewiesen und seine Partei aufgelöst wurde. Er verwandelte die ägyptische Literatur von aristokratischer Literatur, die dem Lob der Könige diente, in populäre Literatur und setzte sie ein, um die Rechte der Unterdrückten zu verteidigen. Sayyid Jamaluddins Gedankengut führte in Iran, angeführt von den schiitischen Gelehrten, zur konstitutionellen Revolution 1905 bis 1911. Eine Revolution, die die Monarchie, wenn auch nur für kurze Zeit, in eine konstitutionelle Monarchie verwandelte. Als Ergebnis dieser Revolution wurde zum ersten Mal in Iran die Nationalversammlung gegründet, obwohl diese Versammlung eher monarchisch und formell, als dass sie dem Volk entsprungen war. In Ägypten stürzte Jamal Abdel Nasser 1952 durch einen Militärputsch die Monarchie und kämpfte gegen den Kolonialismus. Abdel Nasser war lange Zeit der größte und beliebteste arabische Führer in der Region. Aber letztendlich führte das Erstarken panarabischer Denkweisen und sozialistischer Tendenzen in der Wirtschaft dazu, dass der Aufstand der ägyptischen Muslime vom Weg des wahren Islam, für den sich Sayyid Jamaluddin eingesetzt hatte, abkam. Als 1948 die globale zionistische Invasion Palästinas begann, versuchten die Muslime, dieser Unterdrückung auf verschiedene Weise entgegenzuwirken. Der Mangel an Selbstachtung, die Kapitulation oder die Unfähigkeit der arabischen Regierungen führte dazu, dass keine von ihnen in der Lage war, dieses heilige Land zu verteidigen. 1967 verbündeten sich Ägypten, Irak, Jordanien und Syrien, um gegen die zionistische Invasion zu kämpfen, aber in nur 6 Tagen mussten sie eine schwere Niederlage einstecken. Diese Niederlage ebnete nicht nur den Weg für den Niedergang von Jamal Abdel Nasser in Ägypten, sondern verwandelte die Hoffnungen vieler Muslime auf der ganzen Welt in Verzweiflung. Muslime in anderen islamischen Ländern befanden sich in einer ähnlichen, prekären Situation. Zu dieser Zeit erreichte die Nachricht von einem schiitischen Aufstand in Iran, angeführt von einem der Gelehrten der islamischen Schule in Rom, die Weltgemeinschaft. Ein revolutionärer Gelehrter, der jegliche Unterdrückung bekämpfte und sein ganzes Leben dem Islam und den Muslimen gewidmet hatte, nämlich Ruhollah Mousavi Khomeini, auch Ayatollah Khomeini genannt. Ayatollah Khomeini, der seit seiner Jugend an den Religionsschulen von Rom in Iran und Najaf im Irak studierte und im Alter von 27 Jahren die Stufe des Ijtihad, also eines islamischen Rechtsgelehrten, der die Befähigung zur selbstständigen Urteilsbildung zum Ijtihad erreicht hatte, war zu dieser Zeit ein vollkommen ausgebildeter Gelehrter des Islam. Neben dem Unterrichten und Verfassen religiöser Bücher und Schriften sowie neben den Bemühungen, zukünftige Gelehrte der islamischen Welt auszubilden, kämpfte er gegen das imperialistische System und die Pahlavi-Monarchie in Iran. Eine Monarchie, die mit britischer Unterstützung begann und unter amerikanischer und israelischer Unterstützung fortgeführt wurde. Den Erkenntnissen dieses großen Geistlichen zufolge war es der Egoismus und die Vernachlässigung des Eintretens für Gott, der die Muslime in dieses dunkle Zeitalter brachte und die ganze Welt erobert hatte. Ayatollah Khomeinis Werke beschäftigen sich mit der Theorie, dass alle Muslime in der Welt dem Velayat-e-Fari, der Statthalterschaft des Rechtsgelehrten, folgen sollten, einem islamischen Rechtsgelehrten, der allen Gelehrten übergeordnet ist und mutig sowie kenntnisreich über die Umstände seiner Zeit ist. Dies bezeichnete er als das Geheimnis des Sieges der Muslime. Nach dem Tod von Groß-Ayatollah Burujerdi, dem damaligen Oberhaupt der Schiiten der Welt, wurde Ayatollah Khomeini aufgrund seiner sozialen und politischen Aktivitäten sehr beliebt bei den Iranern und erlangte große Akzeptanz. Seine Ansprachen und sein striktes Vorgehen gegen die illegitimen Maßnahmen des Pahlavi-Regimes gaben den Menschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Nach dem Sechstagekrieg zwischen Arabern und Israelis erließ Imam Khomeini, möge Gott ihn segnen, eine Fatwa, nach der jegliche Handels- und politische Beziehungen zwischen islamischen Staaten und dem israelischen Regime sowie der Konsum israelischer Waren in islamischen Gesellschaften verboten wurde. In einer anderen Fatwa erlaubte er die Zahlung von schiitischen Zakatgaben, islamische Steuern und Spenden an palästinensische Widerstandskämpfer. Und dies war das erste Mal, dass solche Gaben an Nicht-Schiiten gezahlt werden durften. Unter der Führung von Imam Khomeini errang die Islamische Revolution in Iran 1979 ihren vollständigen Sieg, und dieser Sieg leuchtete wie ein lodernes Licht in den Augen und Herzen der Muslime in aller Welt und vergrößerte ihre Hoffnungen auf Befreiung von Tyrannei und Kolonialismus. Mit dem Sieg der islamischen Revolution in Iran erlangten die Schiiten überall auf der Welt ihre religiöse Identität zurück und wurden stolz auf sich. Auch viele Sunniten, für die sich die westlichen Systeme als sinnlos herausgestellt hatten, fanden einen neuen Weg im Herzen des reinen Islam, um ihre Freiheit zu erlangen. Die libanesischen Schiiten vereinten sich durch die Anerkennung von Imam Khomeini, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden schenken, als Oberhaupt und bildeten mit seiner Zustimmung eine Widerstandsgruppe, die wir heute als Hisbollah kennen. Eine Gruppe, die heute ein großer und mächtiger Gegner des israelischen Besatzungsregimes ist. In Palästina entstanden nach dem Sieg der islamischen Revolution in Iran viele Widerstandsgruppen, die, obwohl sie sunnitisch waren, aber die Liebe zu Imam Khomeini und seinen Idealen im Herzen trugen. Sie nahmen auch die Kampfmethoden von ihm und seinen Verbündeten zum Vorbild. Die Islamische Republik Iran hörte nicht auf, die unterdrückten Palästinenser zu unterstützen, obwohl sie sich selbst unter schwersten Bedingungen im Krieg mit den Supermächten der Welt befand. Nach 8 Jahren unerbittlichen Widerstandes in diesem auferlegten Krieg konnten die Iraner die Supermächte der Welt mit leeren Händen besiegen. Sie hissten das Banner der Gerechtigkeit und unterstützten weiterhin die Unterdrückten. Diese Unterstützungen brachten auch die Muslime anderer islamischer Länder dazu, sich gegen Kolonialismus und Tyrannei zusammenzuschließen. In den frühen Jahren des Sieges der Iraner vereinten sich auch die afghanischen Muslime, sowohl Schiiten als auch Sunniten, und besiegten die große sowjetische Armee. Während mit dem Westen verbundene politische Analysten von der bevorstehenden Niederlage der islamischen Revolution in Iran berichteten und die Supermächte jeden Tag einen neuen Plan schmiedeten, um sie zu stürzen, schreitet diese Revolution unter der Führung eines würdigen und mutigen Rechtsgelehrten und mit der Unterstützung und Einheit der Menschen voran, um weiterhin ihre hohen Ziele zu erreichen. Sie geht nicht nur selbst voran, sondern zeigt auch anderen deutlich den Weg zur Befreiung von Unterdrückung und Tyrannei, indem sie ihre nach Gerechtigkeit suchende Lehre verbreitet und den Islam als soziale und politische Religion vorstellt. Diese Aufklärung führte im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zu einem islamischen Aufstand in vielen muslimischen Ländern, darunter Ägypten, Libyen, Jemen, Bahrain, Tunesien und Algerien. Revolutionen, die eindeutig die Rückkehr der politischen Systeme zum Islam und ein Ende der Tyrannei und Diktatur der Herrscher anstrebten. Diese Forderung nach Gerechtigkeit ist nicht auf islamische Länder beschränkt, sondern hat sich auch in westlichen Ländern manifestiert, wie in der Wall Street-Bewegung in den USA und der Gelbwesten-Bewegung in Frankreich. Alle diese Bewegungen stellen sich gegen das kapitalistische System. Das System, das die Grundlage für die Bildung von Supermächten auf der Welt ist und welches der islamische Iran seit Beginn der Revolution als illegitim und ungerecht zurückwies. Imam Khomeini bezeichnete die islamische Revolution in Iran zu Recht als eine Explosion des Lichtes. Dieser weise Mann hat den schiitischen und auch vielen sunnitischen Muslimen mit Weitsicht und Vertrauen auf den einen Gott seinen Weg eröffnet, auf dem sie bis zum letzten Atemzug standhaft bleiben und ihn bestmöglich den kommenden Generationen vererben sollen. Jedoch sollen die iranischen Muslime nie vergessen, dass das Grundprinzip dieses Erbes die einige Bewegung der gesamten islamischen Welt unter dem Banner eines Velayate Fari, Statthalterschaft des Rechtsgelehrten, ist. Jede Bewegung, die dieses Prinzip vergaß, wurde entweder irregeführt oder scheiterte bald und war dazu verdammt, in Vergessenheit zu geraten. Die Iraner haben viele Leben und geliebte Menschen geopfert, um diesen kostbaren Grundsatz aufrechtzuerhalten. Es besteht kein Zweifel, dass sie dies auch weiterhin tun werden und alle einladen, diesem göttlichen Weg zu folgen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.